Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Der Gelsenkirchen-Effekt, warum viele Deutsche auf Bargeld setzen und was sie stattdessen tun sollten. Herr Kreuz, 30 Millionen Euro einfach weg, vielleicht sogar mehr, wir wissen es noch nicht genau. Über 3000 Schließfächer aufgebrochen, Familienschmuck, Goldbarren, Bargeld, vor allem Bargeld. Die Menschen in Gelsenkirchen haben vieles verloren, was sie für sicher hielten. Und jetzt die Frage an Sie als jemanden, der seit 40 Jahren oder seit über 40 Jahren mit Geld arbeitet. Waren diese Menschen naiv?
Das ist eine harte Frage, eine sehr gute, ehrliche Antwort. Sie waren nicht naiv. Ich denke, Menschen sind darauf programmiert, etwas physisch zu haben, etwas anzufassen. Das ist der Überlebensmechanismus, der da angetriggert wird. Vermögen bildet dieses Gefühl ab und deshalb sind sie eigentlich nur ihrer inneren Natur gefolgt.
Wie an der Stelle auch so, haben Sie auch ein Schließfach? Haben Sie da Bargeld drin?
Nein.
Kurze und knappe Antwort, ja. Ich übrigens auch nicht. Also ich habe nur Dokumente, also so bestimmte Sachen, Notar und sowas oder was ultra wichtig ist. Also tatsächlich für sowas habe ich auch ein Schließfach, aber... Genau, damit gehen wir direkt in den Podcast, ins Thema. Also an dieser Stelle herzlich willkommen wieder zum Börsenbrain, dem Podcast für alle, die auch verstehen wollen, was insbesondere zwischen unseren Ohren passiert, wenn es um Geld geht. Oder auch, wir haben auch schon mal über Shopping gesprochen. Ja, ich bin Alexandra Weck und bei mir wie immer Nicolas Kreuz von Invios aus Hamburg. Und Herr Kreuz, ich freue mich, dass wir im neuen Jahr 2026 da über viele, viele spannende Themen sprechen.
Ja, moin Frau Weck, schön wieder hier zu sein, auch wenn das Thema heute ein eher trauriges sein dürfte.
Ja, und ganz wichtig auch an der Stelle, wir wollen uns hier über niemanden lustig machen und wir möchten auch niemanden verurteilen. Wir möchten einfach nur über die psychologischen Mechanismen dahinter aufklären, damit vielleicht der ein oder andere was auch in Zukunft daraus mitnehmen kann und vor allen Dingen versteht, was in unserem Gehirn passiert, damit man auch in Zukunft vielleicht sich da besser auf Themen vorbereiten kann. Herr Kreuz, das neue Jahr hat ja angefangen mit vielen, 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 vielen Nachrichten und lassen Sie uns aber erstmal damit starten, was hier passiert ist, nämlich in Gelsenkirchen, was ja auch viele, viele Menschen in Deutschland beschäftigt hat, der Einbruch in der Sparkasse. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben?
Sehr gerne. Ich kenne das auch nur aus der offiziellen Presse. Ich war nicht mit dabei. Ich versuche es mal. Ja, denke ich auch. Über die Weihnachtsfeiertage, also während wir alle unter dem Baum saßen, haben sich professionelle Einbrecher über ein angrenzendes Parkhaus Zugang zu dieser Sparkasse verschafft. Sie haben also mit Kernbohrern meterdicken Stahlbeton durchgebohrt, 3000 Schließfächer aufgebrochen. Die Polizei spricht von mindestens 30 Millionen, die Presse von 100 Millionen. Das sind die Fakten.
Und ich meine, der Grund, warum man ja was in ein Bankschließfach Pakt ist ja eigentlich der, dass man sagt, da ist es natürlich total sicher, da kann nichts passieren, aber was passiert jetzt da versicherungstechnisch? Was ist da aktuell der Stand?
Ich bin kein Versicherungsexperte, das habe ich immer gemieden im Versicherungsstudium, aber grundsätzlich sind Bankschließfächer bis zu 10.300 Euro versichert. Viele Betroffene haben da sicherlich Wertgegenstände, die weiter drüber liegen, 50 oder 100.000. Das kann man über eine Zusatzversicherung bei der Sparkasse dann beantragen, aber ob man das macht, weil es auch zusätzlich Kosten verursacht, da wird es wahrscheinlich nur einen marginalen Anteil geben. Das heißt, im Großen und Ganzen sitzen die Menschen auf ihren Verlusten. Die Bankschließfächer sind leer und alles, was über 10.300 an Wert, an Schaden entsteht, das wird nicht ersetzt. Das hat auch schon die Sparkasse zumindest avisiert.
Das ist natürlich sehr bitter. Jetzt ist natürlich, wenn ich gerade mal kurz den Bogen auch schlage, ich meine, jeder oder die meisten Menschen hoffentlich haben zu Hause ja auch eine Hausratversicherung. Da kann man ja auch Luxusgegenstände angeben, wie auch Schmuck oder Uhren oder also was auch immer da eben nicht in den normalen Hausrat reinfällt. Und theoretisch hätte man, glaube ich ja auch, wenn ich es richtig verstehe, den Inhalt des Schließfaches bei seiner Versicherung irgendwo mitdeklarieren können oder müssen. Also wahrscheinlich nicht die Hausrat, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber man hätte sich wahrscheinlich selbst auch versichern müssen, um den Betrag, der über den normalen Standardbetrag bei der Bank hinausgeht, oder? Das heißt vielleicht als Tipp für alle die jetzt noch woanders ein Schließfach haben, wo mehr drin ist als vielleicht in der Versicherungssumme der Bank, dass man sich da nochmal privat auch absichert, ne? Dass diese Möglichkeit gibt es ja.
Absolut. Die Frage ist bloß, ob man es deklarieren möchte.
Das ist natürlich klar. Wir sind in Deutschland, das Land des Bargelds. Also das haben wir auch in mehreren Folgen schon mal auch gesagt. Ich sag mal, bei vielleicht Schmuck, glaube ich, haben die Menschen weniger ein Problem, das zu deklarieren. Bei Bargeld, was man vorm Staat oder vor dem Finanzamt verstecken möchte, ohne dass wir hier irgendwem was unterstellen natürlich.
Das habe ich jetzt nicht gehört.
Genau, aber da kann ich es natürlich nachvollziehen, wenn die Menschen sowas dann nicht versichern. Aber ist dann vielleicht auch, ich sag mal, Karma. Also wer Schwarzgeld auf dem Schließfach hat, der ist dann einfach auch, da habe ich auch kein Mitleid, ich persönlich.
Da treffen Sie einen ganz wichtigen Punkt und das bringt uns eigentlich zu dem allerwichtigsten Punkt. Wieso lagern Menschen eigentlich so viele Werte in Schließfächern? Und da ist die Antwort einfach die Psychologie. Ne? Nicht Vernunft, sondern die Psychologie schafft dort in der Richtung einen Effekt, den wir uns schwer entziehen können als Menschen, auch in 2026.
Ja. Und was ja besonders bitter auch war, weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass eben auch sehr viele türkischstämmige Familien einfach betroffen waren, die traditionell sehr viel Goldschmuck auch für Hochzeiten aufbewahren. Und ich meine, jeder, der schon mal auch auf einer türkischen Hochzeit war, weiß, wie wunderschön das auch immer alles gemacht ist und wie viel Liebe da reingeht und Herzblut und eben aber auch solche Schmuckstücke, die von Generation zu Generation vererbt werden. Ja, das ist bitter an der Stelle, auf jeden Fall. Herr Kreuz, lassen Sie uns weiter reingehen. Warum? Ich glaube, wir müssen es einfach immer wieder nochmal erklären. Und es gibt zum Beispiel auch gerade, weil ich ja auch in der Schweiz lebe, viele, die immer wieder fragen, wieso ist das denn so ein Thema mit dem Bargeld in Deutschland? Also wieso horten gerade Deutsche so viel Bargeld und auch Gold physisch? Weil das ist in anderen Ländern so gar nicht der Fall oder deutlich weniger.
Ja, absolut. Es spielen da drei psychologische Mechanismen zusammen. Der erste ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Unser Gehirn bewertet Risiken nach dem, was uns am schnellsten einfällt. Wenn sich jemand fragt, ist Fliegen gefährlicher, denkt derjenige sofort an Flugzeugabstürze aus den Nachrichten. Niemand denkt also an die Millionen Flüge, die gerade auch aktuell am Himmel passieren. Genauso ist es mit dem Geld. Viele Menschen erinnern sich an Geschichten von Bankpleiten, Währungsreformen, Hyperinflation. Mhm. Diese Geschichten werden Familien weitergegeben. Oma hat alles verloren und dann macht man es eben halt nicht am Markt.
Ja, diese ganzen Erzählungen sind ja sehr stark in Deutschland. Also ich kenne es ja sogar auch noch. Also wir haben, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo noch habe, aber ich habe auch irgendwo noch so einen 100 Milliarden Markschein. von, Sie wissen, aus welchem Jahr der kommt. Ja, deswegen,
1900.
23, um genau zu sein. Und das ist natürlich noch nicht so lange her. Also, dass ich diese Scheine habe, ist halt auch deswegen der Fall, weil meine Großeltern, also nur zwei Generationen zurück, die haben das voll miterlebt, ja, dieses Thema. Deswegen vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht dabei waren und die vielleicht jetzt keine Großeltern haben, die das miterlebt haben. Was ist damals passiert in Deutschland und warum ist das deswegen oft der Grund, warum wir in Deutschland so bargeldaffin sind?
Ja, das sind Erzählungen, die in Deutschland sehr stark wirken. Wir haben als Nation zweimal eine Währung verloren. Das war, wie Sie es gerade angeführt haben, 23 und auch 48. Das sitzt tief. Hier kommt der Denkfehler. Menschen glauben, dass Bargeld und Schließfächern vor dieser Währungsreform geschützt sind. Das stimmt natürlich nicht. Bei echten Währungsreformen ist Bargeld wertlos. Das ist das sogenannte Fiat-Geld, was dann wirklich wertlos auch unter der Matratze oder auch im Schließfach lagert.
Und es war ja damals auch so, zu dieser Zeit, dass im Prinzip das Geld jeden Tag ausbezahlt wurde, also auch Gehälter, weil der Wert so stark gestiegen. Also ich habe es gerade eben gesagt, das ist ein 100 Milliarden Markschein gewesen. Und man konnte sich zu der Zeit, als dieser Schein der Person, die den bekommen hat, glaube ich, noch gerade mal eine Scheibe Brot oder ein Laib Brot davon kaufen. Also man hätte mit 100 Milliarden Mark kein Haus kaufen können, keinen Urlaub machen können, nichts. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Wir kennen das nur so aus anderen Ländern mit hohen Summen. Ja, ich sag jetzt mal thailändische Baht oder sowas. Ja, aber es war wirklich in Deutschland der Fall, dass das Geld sehr, sehr, sehr entwertet wurde und man konnte das gar nicht so schnell ausgeben, wie das Geld an Wert verloren hat.
Also Sie sagen, der Glückliche, der dann noch ein Laib Brot dafür bekommen hat, im Grunde genommen.
Irgendwann hat man ja wieder getauscht.
Ja, oder als Toilettenpapier im schlimmsten Falle dann zu benutzen. Ja, da unterliegt ein weiterer Mechanismus, die sogenannte Kontrollillusion. Wir Menschen haben das tiefe Bedürfnis, Kontrolle über unser Leben zu haben. Faktisch ist es aber nicht so. Die Realität ist nicht zu kontrollieren. Wir sind da nur in einem vermeintlichen System der Illusion. Und wenn ich Gold in der Hand halte, fühlt sich das kontrollierbar an. Es ist schwer, es glänzt schön, man kriegt feuchte Finger. Es ist da, man kann es sehen, anfassen. Mein Vermögen als Zahl auf einem Bildschirm existiert, fühlt sich das durchaus etwas abstrakter an und weniger echt. Und genau das ist trotzdem weniger unter meiner Kontrolle. Und das ist diese sogenannte Kontrollillusion, der man einfach zwangsläufig unterliegt, dass man möchte man etwas in den Händen halten, physisch besitzen, als es in irgendeiner Form eben halt nicht im Besitz zu haben.
Und ich meine, man kann jetzt Gold natürlich mitnehmen und man kann Gold, das ist ja das Schöne, man kann für Gold überall auf der Welt Geld bekommen in der jeweils lokalen Währung, das ist natürlich klar. Ich stelle mir das jetzt trotzdem ein bisschen schwierig vor. Nehmen wir mal an, wir haben irgendeine Krise und dann nehme ich mein ganzes Gold und gehe damit woanders hin. Also ich kann das Gold mitnehmen, ja, aber wie sieht das in der Praxis aus? Das ist ja nicht rational.
Ja, das klingt rational, ist aber eben halt nicht. Erstens wollen Sie mit den 10 Kilo Gold fliehen, da werden Sie spätestens am Flughafen aufgehalten. Versuchen Sie mal an der Grenze zu erklären. Zweitens ist natürlich auch eine echte Krisenwährung Gold viel zu wertvoll für Alltagstransaktionen. Also wenn Sie da beim Bäcker ein Brötchen kaufen wollen, schnibbeln Sie es dann vom Barren ab. Sobald Sie es in eine kleinere Verfügbarkeit bringen, sprich in Münzen, haben Sie eben halt einen Bit-Offer-Spread, der sehr groß ist. Und drittens, das hat uns jetzt dieser Gelsenkirchen-Fall ja gezeigt, ist Gold im Schließfach eben halt nicht unter Ihrer Kontrolle. Es liegt bei der Bank und die Bank kann überfallen werden, kann Fehler machen. Und
das der Goldbarren hat ja keinen Tracker, wo genau dran steht, dieser Goldbarren gehört zu dieser Person. Also das ist ja eben genau auch das Nächste. Das Gold gehört am Ende dem, der es in seinem physischen Besitz hat, ne?
Exakt, genau. Ja. Man unterscheidet da im juristischen Sinne zwischen Besitz und letzten eben halt auch die Verfügbarkeit und des Eigentums, aber der es besitzt. Es ist zwar eine fortlaufende Nummer, aber diese Funktion hat ja gerade Gold. dass man es nicht nachvollziehen kann. Mit einem offiziellen Stempel und wie gesagt mit einer Nummer versehen, kann es den Besitzer jederzeit wechseln, obwohl es jemand anderen gehört, also jemand anderes Eigentumes ist.
Ja, genau. Und wir haben es jetzt natürlich auch gesehen, Banken können überfallen werden. Oder auch wenn man das Gold physisch bei sich hat, dann kann man auch überfallen werden als Person. Ja, also deswegen ist es auch nicht erstrebenswert, ich sag mal, seinen Wertbesitz immer bei sich zu führen. Das kann ja auch, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, ich nehme kein Gold, ich nehme Diamanten oder ich habe halt meine super teure Uhr, das ist meine Wertanlage. Aber ich meine, vielleicht ich mache kurz einen ganz kurzen Exkurs, was wir ja auch schon gesehen haben. Das beim ganzen Thema Bitcoin ist es ja auch so. Dort haben wir natürlich viele Mechanismen, die bei Gold wirken nicht, weil nur wer die Schlüssel hat, idealerweise im Kopf, der kann zugreifen. Das heißt, Bitcoin kann einem nicht einfach gestohlen werden, so einfach. Aber da haben wir ja auch mehrere Entführungsfälle letztes Jahr gesehen, wo bekannt war, dass Person X oder Y einfach Bitcoin hat. Dann wurden einfach Familienangehörige irgendwo entführt und da, also es ist ja da, also es ist immer nicht so ungefährlich, wie man denkt. Also da muss man sich, glaube ich, immer wirklich gut Gedanken drüber machen. Wir wollten jetzt aber noch zum dritten Mechanismus übergehen, Herr Kreutz. Was ist denn noch ein Mechanismus, warum Menschen so gerne Gold, Bargeld horten und dann auch noch im Schließfach bei der Bank?
Ja, also nochmal, um Ihre Ausführungen auch nochmal zu bestätigen und auch mal eine Perspektive zu geben mit der Tokenisierung, also sprich eigentlich intangible Güter, sei es Kunstwerke, große Immobilien, Straßenzüge, das wird zukünftig kommen, dass man das tokenisiert. Dann erwirbt man als Käufer einen Anteil dieses eigentlich im Großen und Ganzen unverkäuflichen Bildes im dreistelligen Millionenbereich. Man hat dann dort eine kleine Ecke davon. Das ist dann die sogenannte Tokenisierung, die wird kommen. In den nächsten 2 bis 5 Jahren haben wir dann Assets, die über sogenannte Tokens dann auch und auch Wallets, also sprich auf dem physisch gesicherten USB-Stick entstehen. Dann wird das noch viel, viel komplizierter. Der dritte Mechanismus ist der Homebuys. Menschen bevorzugen halt das Vertraute. Dann Deutsche legen ihr Geld gerne in deutsche Immobilien an, in deutsche Aktien, deutsche Rentenpapiere, einfach auch bei deutschen Banken. Und das fühlt sich sicher an. Aber Diversifikation ist das einzige Free Lunch, was uns auch Tobin gelehrt hat. Also in der Verteilung über verschiedene Anlageklassen, über verschiedene Länder breit zu diversifizieren, in die Tiefe, in die Breite rein, fühlt sich zwar fremd an, aber es ist objektiv sicherer, weil man sein Geld eben halt verteilt und nicht alle Eier in einen Korb legt.
Also Menschen horten nach wie vor Bargeld und Gold, weil sie sich an die Krisen erinnern. Auch die, die sie gar nicht mehr selber erlebt haben. Ja. Aber sie möchten das Gefühl von Kontrolle und das Vertraute ist ihnen lieber als das Fremde.
Genau. Und all diese Instinkte waren für uns und war es für unsere Vorfahren überlebenswichtig. In der Steinzeit war es klug, Vorräte zu horten und Fremden zu misstrauen. Deshalb auch das Grüßen mit offener Hand, dass man keine Waffe in der Hand hält. Das ist ein altes Relikt daraus. Wenn man sich grüßt, Fremde grüßt, dann zeigt man die offene Hand. Und an den Finanzmärkten des 21. Jahrhunderts führen diese Instinkte eben halt zu schlechten Entscheidungen.
Also wie immer, unser Steinzeitgehirn ist schuld. Wir haben uns also nicht viel weiterentwickelt, was das angeht, muss man leider so sagen.
Das ist das sogenannte Reptiliengehirn oder das limbische System für den Fachausdruck.
Ja, okay, Herr Kreutz, jetzt wollen wir, nachdem wir jetzt verstanden haben, was da passiert, wollen wir jetzt mal in die Lösung gehen. Was sollten Menschen stattdessen tun? Also wenn nicht Bargeld im Schließfach, was dann?
Lassen Sie mich zunächst sagen, ein gewisser Bargeldbestand ist eigentlich immer sinnvoll. Für Notfälle empfehle ich immer 2 bis 3 Monatsgelder auf dem Girokonto, also täglich verfügbar, oder auf dem Tagesgeldkonto zu haben. Es deckt unerwartete Ausgaben. Alles darüber hinaus wäre Luxus, es ist unsinnig.
Ja, und mit mehr Geld, was dann übrig bleibt, was soll man damit machen? Also, weil wir hatten ja auch in der anderen Folge schon mal über dieses Thema gesprochen, Einlagensicherung, mehr als 100.000 Euro auf dem Depot. Was macht man also jetzt, wenn man mehr als die, oder nehmen wir mal, man hat es für 6 Monate Liquidität. Was macht man, wenn man dann ja noch mehr spart?
Also im Grunde genommen lassen Sie es arbeiten, dass es halt nicht herumliegt. Es verliert an Wert, es ist die Inflation. Im Schnitt sind es etwa 2%. Danach sind ja auch die Zielsätze der Notenbanken global ausgerichtet. Manchmal ist es ein bisschen mehr, wie vor 3-4 Jahren. Also das Geld, was herumliegt, wird durch Inflation aufgefressen. 10.000 Euro Wert in 10 Jahren sind es vielleicht noch 7.000 Euro gemessen an der Kaufkraft. Geld, das investiert, kann hingegen wachsen. Und historisch gesehen hat ein breit gestreutes Aktienportfolio etwa 7-8% erwirtschaftet nach Inflation.
Aber jetzt sage ich auch wieder, weil ich kenne das auch von meinen Eltern, die Leute haben ja Angst vor Aktien, die schwanken ja immer so.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei den psychologischen Effekten. Aktien schwanken, manchmal auch um 30-40%. Das ist unangenehm. In Bankschließfächern kann eben halt 100% leergeräumt werden, wie wir gerade auch gesehen haben. Die Frage ist also im Grundsatz nicht, wo ist mein Geld sicher? Die Frage sollte lieber lauten, welche Risiken kann ich managen?
Ja, wie könnte das konkret aussehen? Also was heißt Risiken managen für einen Privatanleger?
100.000 am Schließfach, das Risiko haben wir gerade durchaus besprochen. Einbruch, Feuer, Wasserschäden oder die Bank macht Pleite. Gegen all das kann man sich begrenzt schützen. Wenn ich 100.000 Euro in ein breit gestreutes Portfolio investiere, sagen wir einen Teil von ETFs auf den Weltaktienmärkten, dann ist mein Risiko, der Weltaktienmarkt bricht zusammen. Wie wahrscheinlich das ist, kann sich jeder, ja, glaube ich, an 3 Händen zumindest temporär auch berechnen. Was passiert dann? In den letzten 100 Jahren gab es Kriege, Pandemien, Finanzkrisen. Wir haben auch diesen orangenen Menschen hinter dem Atlantik. Weltaktienmärkte sind immer wieder eingebrochen. Es hat sich erholt. Und das innerhalb weniger Wochen oder Monate. Zumindest dann in einem Zeitabschnitt von 2, 3, 5 oder 7 Jahren sind diese Dellen letzten Endes immer nur Dips gewesen in einem Chartverlauf von links unten nach rechts oben.
Und jetzt kommen wir aber trotzdem noch zu einem Punkt, der auch wichtig ist, wo ich glaube, dass es auch viele Menschen davon abhält, trotzdem rational in dem Fall auch zu handeln, weil es ist ja schon emotional belastend. Also ich meine, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man morgens aufwacht und es ist alles rot und alles geht runter und mein Geld wird gefühlt gerade weniger. Wenn ich also sehe, das Depot ist 30% niedriger, dann habe ich nicht so einen guten Tag. Ja.
Davon muss man sich frei machen. Also der Chinese freut sich über rote Zahlen. Da sind rote Zahlen auf der Kurstafel ein positiver Effekt. Okay. Steigende Kurse werden da rot gekennzeichnet und fallende grün. So viel eben halt nur zur Dimensionalität oder auch immer eine Frage der Perspektive. Aber das ist der entscheidende Punkt. Deshalb sage ich immer, Geldanlage ist zu 80% Psychologie. Das technische Wissen ist leicht verfügbar. Das wissen wir mittlerweile durch die technischen Errungenschaften. Breit streuen, Kosten niedrig halten und dann lange investiert bleiben. Dieser Zinseszinseffekt und die Zeit, das ist wirklich ein phänomenales Instrument bei der Geldanlage. Damit kann man eben halt vieles auch glätten. Das kann man nicht am Nachmittag lernen, erst recht auch nicht über einzelne Webinare oder Podcasts. Das muss man erlebt haben. Das ist eine emotionale Disziplin. Das ist auch kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Das dann in solch einer Krise eben halt nicht verkauft, sondern sich den wahren Herausforderungen stellt. Und dabei braucht der Anleger, gerade der junge Anleger oder der noch unerfahrene Anleger, unbedingt auch eine Begleitung.
Und deswegen, was ich ein ganz schönes Tool finde, auch um sowas zu erlernen, und vielleicht an der Stelle hier ein kleiner Shoutout an das Börsenspiel der Sparkassen, weil die ja auch die Menschen so langsam oder gerade auch die Jüngeren, die Schüler vor allen Dingen, auch an das Thema anführen. Ja, das heißt, da wird ein Papier, also es ist zwar Papiergeld, aber es ist eine echte Simulation der Märkte und dergleichen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Ja, oder innerhalb der Familie, diese Brettspiele, Monopoly, wunderbares Spiel, Backgammon auch. Also alles, was letzten Endes in der Aufsummierung mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, ist bei Weitem nicht so schwer wie Schach. Und wenn man auch physisch Geld und dafür Straßen kaufen kann bei Monopoly und wiederum die Einnahmenseite und die Ausgabenseite kontrollieren muss, das hilft schon sehr, gerade in jungen Jahren. So kommt man spielerisch an dieses Thema. Und in der Finanzbildung oder der allgemeinen Bildung liegt ein ganz wesentlicher Schlüssel für die Altersvorsorge, beziehungsweise auch hilft gegen Altersarmut. Das ist ja genau das Problem, was wir auch derzeit in Deutschland haben.
Genau, ja, das stimmt. Und
zu viel Ahnungslosigkeit. Zu wenig Wissen, zu viel Ahnungslosigkeit und eine blinde Politik, die leider die Anleger nicht in eine Form führt, wie es eigentlich andere europäische Staaten wie Österreich zum Beispiel macht oder Holland, also die Niederlande, die aber auch einen doppelt so hohe Altersvorsorge erzielen mit den etwa gleichen Einzahlungen, weil sie halt nicht in das Umlage, sondern das kapitalgedeckte Verfahren investieren.
Ja, oder auch wie in der Schweiz, wo man sehr dazu angehalten wird, auch selbst was zu tun. Ich schaue mal gerade in mein Depot rein. Das kann sich sehen lassen. Also ich habe in meiner dritten Säule, heißt das in der Schweiz, habe ich jetzt gerade 27,49% Performance gemacht, weil es eben komplett breit gestreut auch angelegt wird. Also es sind, glaube ich, 10.000 Titel weltweit und ich habe nur mein Risikoprofil hinterlegt und ich muss nur einfach jeden Monat Geld einzahlen. Also jeden Monat einfach nur Sparplan. Und es wird halt natürlich steuerlich gut gefördert. Also ich glaube, da kann sich Deutschland echt noch einiges auch abgucken. Und bis es soweit ist, kann man ja jederzeit auch auf Sie nochmal zukommen. Das heißt, man muss da jetzt nicht abwarten, bis sich der Bundestag bewegt. Im Gegenteil, man kann trotzdem lieber jetzt handeln und es ist nie zu spät, haben wir auch gelernt. Das heißt, auch mit 45, 50 oder 60, man kann immer noch anfangen, im Kapitalmarkt Geld für sich arbeiten zu lassen. Damit gehen wir mal in die konkreten Handlungsempfehlungen. Jetzt nochmal zum Thema Bargeld, Schließfach etc. Also was sollten Hörerinnen und Hörer heute noch tun?
Ja, also ganz wichtig ist die Bestandsaufnahme, sich ehrlich zu machen, zu überlegen, was ist da an verfügbarem Einkommen? Wo will ich hin? Also eine klare eine Zieljustierung. Dann die Frage, wo liegt das Geld? Wie viel davon ist wirklich totes, also sprich Bargeld, was sich nicht vermehrt und gegen eine Inflation eben halt nicht anarbeitet? Wenn man mehr als 10-15% des Vermögens im Bargeld oder im Bankschließfächern liegt, fragen, warum man das macht.
Und als nächstes, was könnte man noch tun?
Ja, überprüfen Sie Ihre Versicherung, also genau das auch, was Kosten verursacht. Sie Wertgegenstände in einem Schließfach haben, ob Sie ausreichend versichert sind, wie viele Menschen da auch wirklich dramatisch unterversichert sind. Aber auch das Gegenteil gibt es, eine dramatische Überversicherung, jetzt nicht in diesem Bezug, aber in vielen anderen Themen, wenn man in Richtung Versicherungsprodukte, Altersvorsorge nachdenkt. Da ist es nicht unbedingt notwendig, einen Versicherungsmantel drumherum zu packen.
Ja, und noch was Drittes, was wir raten können?
Ja, über Alternativen sich auch klug zu machen. Ich sage nicht, dass jeder sofort in Aktien investieren müsste, aber zumindest zu verstehen, welche Optionen man hat. Lesen Sie ein Buch, hören Sie einen guten Podcast. Natürlich auch diesen sehr gerne. Ja, vereinbaren Sie verbindliche Gespräche mit einem Berater, hören sich vielleicht auch 2, 3 der Berater an, so wie Sie es letzten Endes auch bei einer schlimmen Diagnose tun, dass Sie 2, 3 Ärzte unabhängig voneinander befragen, um da einem halt ein schlüssiges Bild auch zu bekommen.
Ja, das heißt, jeder, der jetzt heute Handlungsdruck hat oder möchte oder sich jetzt berufen fühlt, was zu verändern, können die sich auch bei Ihnen melden? Kann man auch auf Invios zugehen?
Ja, selbstverständlich. Wir haben sehr nette Damen und Herren, die Sie auch über Real, über Festnetznummern erreichen können. Wir bieten da auch kostenfreie 15-minütige Erstgespräche. Da schaut man auch nicht auf die Uhr, ob es dann wirklich 15 Minuten oder 30 sind. Ohne Verkaufsdruck einfach mal zu schauen, gemeinsam die Situation zu analysieren. Das geht sicherlich auch nicht in wenigen Minuten oder wenn die Sanduhr läuft. Und dann macht es Sinn, wirklich auch über ein Vermarktungstermin nachzudenken und dann auch mit den Daten, die man dann hat, verfügbar, das vielleicht auch mit elektronischer Unterstützung zu analysieren. Und am Ende sollte da auch eine klare Handlungsempfehlung, zumindest der Status quo, offensichtlich werden. Dahingehend prüfen Sie immer auch Ihren Banker, Ihren Berater, ob Sie da nicht was etwas Physisches in die Hand bekommen, aber am Ende auch nicht komplett ratlos aus dem Termin rausgehen, sondern wirklich mit konkreten Doings und überlegen, was man dann verändern will. Und dann gibt es die 72er-Regel, was man nicht innerhalb von 72 Stunden umsetzt, hat eine Abschlusswahrscheinlichkeit nur noch von 1% im Leben. Das heißt also, wenn Sie ins Doing gehen, machen Sie es sofort. 72 Stunden, also sprich knapp 3 Tage. Danach werden Sie es wahrscheinlich nur noch mit einer 1%igen Wahrscheinlichkeit umsetzen.
Das ist wenig. Also das war mir so jetzt auch gar nicht bewusst. Da werde ich gerade auch noch mal. Ja, und, aber was ich gelesen habe, wenn man sich etwas aufschreibt, also per Hand, was man tun möchte, dann erhöht sich die Chance wieder, dass man es zumindest tut. Also ich glaube, man muss sich da langsam rantasten.
Ja, oder auch wenn man einen Partner hat, der einen immer wieder daran erinnert, ähnlich wie ein Wecker, dann erhöhen Sie damit auch die Wahrscheinlichkeit. Aber am Ende geht es wirklich darum, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und in diesem Sinne dann auch wirklich zu sagen, hier, ich möchte was ändern, voraussichtlich. Wir sind ja alles kluge Menschen, auch sicherlich lernende Wesen, reflektierte Wesen, die meisten zumindest von uns. Und dann kann man auf der Basis auch wirklich was Sinnvolles fürs Alter vorsorgen.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Und es zeigt eben auch, okay, unser Gehirn an sich hat sich über zehntausende Jahre nicht sehr viel weiterentwickelt. Aber wir als eigenständige Person haben es trotzdem in der Hand, die Dinge heute, morgen und übermorgen anders zu machen. Das ist doch eine gute Nachricht für alle. Und ich glaube, das war eine sehr erhellende Episode. Herr Kreutz, an dieser Stelle wieder vielen Dank für Ihre ganzen Insights. Und bis zur nächsten Episode vom Börsenbrain.
Sehr gerne, Frau Weck. Und an alle Hörerinnen und Hörer, denken Sie daran, erfolgreiche Geldanlage beginnt immer zwischen den Ohren. Verstehen Sie Ihre eigene Psychologie und Sie werden bessere Entscheidungen treffen.